Auf Distanz. Podcast über Astronomie und Raumfahrt.
Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 88, erschienen am 28. März 2024. In dieser Episode geht es um Space Debris. Das sind menschengemachte Dinge, die im All geblieben sind und dort Probleme verursachen können. Im Interview dieser Episode sprachen wir über Ursachen, den aktuellen Umgang mit Raumfahrtrückständen und mögliche Lösungsansätze. Und wie immer gibt es im Anschluss wieder einen, diesmal sehr kurzen Teil in eigener Sache. Durch die Sendung führt euch Lars Naber.
Titelthema.
In dieser Episode geht es um das Thema Space Debris, also um menschengemachte Raumfahrtrückstände. Man kennt das Problem auch als Weltraumschrott oder Weltraummüll. Das Interview für diese Episode zeichnete ich am 28. September 2023 bei einem Besuch im ESOC auf. Das ist das Europäische Raumflugkontrollzentrum der ESA in Darmstadt. Hier betreibt die ESA das Space Debris Office.
Mein Name ist Tim Flohrer. Und ich bin der Leiter der Abteilung für Raumfahrtrückstände oder wie man vielleicht landläufig sagen würde, Weltraummüll oder auch Weltraumschrott hier bei der ESA. Ich arbeite tatsächlich hier am ESOC in Darmstadt und das mache ich seit ungefähr 15, 16 Jahren. Aber ich beschäftige mich mit dem Thema seit über 20 Jahren.
Wie ist, wenn ich fragen darf, der Werdegang zu dieser Position?
Ja, wie bei vielen im Bereich Raumfahrtrückstände ist der nicht direkt. Also man kann das auch, glaube ich, heute noch nicht direkt studieren. Also ich bin von der Ausbildung her Geodät, also ich habe Vermessungswesen studiert in Dresden an der TU, habe dann etwas in der Industrie gearbeitet und bin dann in die Schweiz an die Uni Bern gegangen und habe mich dann dort mit optischen Beobachtungen von Raumfahrtrückständen beschäftigt. Und damit bin ich in Kontakt mit der ESA gekommen, habe dann auch auf Teneriffa dort am Teleskop einiges gearbeitet und dann bin ich irgendwann hierher gekommen. Und seit 2-3 Jahren bin ich der Leiter der Abteilung.
Das Space Debris Office, womit beschäftigt ihr euch?
Ja, das ist ein sehr weites Spektrum, das wir abdecken. Das reicht hier gerade am ESOC natürlich von operationellen Anwendungen, Stichwort Kollisionsvermeidung, sicherstellen, dass die Missionen, die wir hier am ESOC betreiben, sicher sind mit Blick auf Raumfahrtrückstände. Das geht auch in den Bereich Wiedereintritte, die wir begleiten. Und das umfasst natürlich auch die Vielzahl der nötigen Technologieentwicklungen dazu. Da ist vielleicht insbesondere das Programm Space Safety, also das Programm zur Weltraumsicherheit der ESA zu nennen, das hier vom ESOC ausgeleitet wird. Und in diesem gibt es neben den Bereichen Space Weather, Weltraumwetter und planetare Verteidigung, Planetary Defense, auch einen Bereich, der sich mit den Raumfahrtrückständen beschäftigt. Und das leiten wir von hier über meine Abteilung. Und natürlich haben wir auch jede Menge akademischen Support, den wir geben. Wir machen Vorlesungen, wir haben Outreach-Aktivitäten und wir sind im Rahmen von internationalen Organisationen tätig, im Bereich Standardisierung, aber auch im Bereich für die Erstellung neuer Richtlinien zur Vermeidung von Raumfahrtrückständen. Also ein sehr, sehr breites Spektrum und das macht es natürlich auch sehr spannend.
Ja, Raumfahrtrückstände, ich glaube, so landläufig kennt man auch den Begriff Weltraumschrott. Wo kommt der her und woraus besteht der?
Der ist vollständig menschengemacht. Davon muss man vielleicht anfangen. Also seitdem wir Raumfahrt betreiben, gibt es auch diese Rückstände. Und das sind in der Tat alle diese Objekte, die keinen weiteren Zweck mehr erfüllen. Und das reicht damit natürlich von nicht mehr benötigten Satelliten, die im Orbit verbleiben, Oberstufen, die zurückbleiben, kleinerlei Fragmente von beiden, die aus Explosionen oder auch Kollisionen hervorgegangen sind, die es leider gibt. Wir wissen von über 600 solchen Ereignissen mittlerweile. Es gibt auch sogenannte missionsspezifische Objekte, also Objekte, die bewusst freigesetzt wurden. Das ist zum Glück weniger geworden, aber das gab es in der Vergangenheit auch. Und es gibt allerlei sehr kleine Teile noch dazu, zum Beispiel Farbflecken, die abgeplatzt sind bei Einschlägen. Es gibt kleine Fragmente aus allen möglichen Materialien. Und ja, wenn man auf die Zahlen schaut, dann kann man vielleicht sich vorstellen, dass es doch eine sehr beeindruckende Menge an diesen Objekten ist. Es gibt Systeme am Boden und im All, die diese Objekte nachverfolgen können. Das sind sogenannte Weltraumüberwachungssysteme, Space Surveillance nennt man das. Und die unterhalten Kataloge und also Verzeichnisse der Bahnen dieser Objekte. Und da wissen wir von circa 35.000 heutzutage.
35.000.
Und das ist alles größer als, ja, so wenige Zentimeter, 5 bis 10 Zentimeter ist so die Größe, ab der man das relativ komplett weiß. Was kleiner ist, kann man nicht mehr regelmäßig nachverfolgen. Das kann man nur im Rahmen von recht aufwendigen Experimenten statistisch erfassen und dann modellieren. Wir hier bei der ESA haben ein sogenanntes Space Debris Environment Model, was über solche Messungen abgestützt ist. Und deswegen wissen wir, dass es circa 1 Million Objekte größer als 1 Zentimeter geben muss. Und wenn man dann auf die noch kleineren, auf die Millimeterobjekte geht, dann kommen wir in den Bereich von Hunderten, von Millionen. Und warum ist das wichtig? Why worry, würde man jetzt sagen. Das Problem sind die sehr, sehr hohen Geschwindigkeiten im Orbit. Die mittlere Bahngeschwindigkeit in den tiefen Bahnen ist zu ca. 7,5 Kilometer pro Sekunde. Das heißt, wenn zwei Objekte aufeinander auftreffen und sie das genau frontal machen, dann haben wir sogar bis zu 15 Kilometer pro Sekunde Relativgeschwindigkeit. Und bei diesen Kilometer pro Sekunde Geschwindigkeiten kann man davon ausgehen, dass selbst 1 Zentimeter große Objekte, also sehr kleine Objekte, genügend Energie freisetzen, um das Objekt sehr, sehr stark zu beschädigen, wenn nicht sogar komplett zu zerstören, was zum einen natürlich sehr schlecht für den Satelliten und seinen Betreiber ist, auf der anderen Seite aber auch schlecht für die Gesamtumgebung, denn es werden dadurch tausende neue Objekte generiert. Und das gilt es natürlich zu vermeiden, denn jedes dieser Fragmente, die da entstehen, hat wiederum das Potenzial, eine weitere Kollision auszulösen. Und das ist leider ein Szenario, was es unbedingt gilt zu vermeiden.
Bei diesem Thema fällt mir ein Begriff ein, das Kessler-Syndrom. Ist das im Prinzip das, was du da schon beschreibst? Also so eine Kaskade von Kollisionen und es wird dadurch immer mehr kleinere und schnelle Teile geben?
Das ist genau das, was Don Kessler, also übrigens ein NASA-Wissenschaftler, bereits in den 70er Jahren als ein damals potenzielles Szenario beschrieben hat. Wir müssen leider sagen, dass dieses Szenario in bestimmten Bahnen, die sehr stark genutzt werden, durchaus realistisch ist. Also wir haben zwar noch keine Feedback-Kollision, so würde ich das nennen, gesehen, also wo Fragmente eine große Fragmentierung ausgelöst haben. Aber unsere Simulationen zeigen, dass wenn wir jetzt nicht große, massive Objekte entfernen, also wenn wir Masse aus dem Orbit herausnehmen, solche Ereignisse, die Kessler, wie gesagt, in den 70ern schon vorhergesagt hat, unvermeidbar sind.
Mir fällt bei diesem Szenario ein Film ein, der vor einigen Jahren recht populär war, der Film Gravity, wo eben auch Teile sehr beschleunigt wiederum Raumstationen und andere künstliche Himmelskörper zerstören. Ist das ein realistisches Szenario, was man dort sieht, oder ist das überzeichnet?
Ja, es ist am Ende natürlich ein Hollywood-Film, ja, das sollte man nicht vergessen. Die Meinungen gehen da ein bisschen auseinander in der Community. Also auf meiner Seite bin ich da etwas, sagen wir, entspannt, weil ich mir durchaus bewusst sind, dass man komplexe Zusammenhänge verdichten muss, um sie im 90 oder 100 Minuten Hollywood-mäßig darzustellen. Und der Film war ja durchaus erfolgreich. Also insofern hat er das Thema in das Bewusstsein einer größeren Öffentlichkeit gerückt. Und das fand ich ist gut. Er war jetzt auch nicht so falsch, wenn es um das Problem Raumfahrtrückstände geht. Was er teilweise halt nicht so gut gemacht hat, gewisse Prinzipien der Himmelsmechanik, der Raumfahrt, auch der Raumstation, waren natürlich jetzt eher erfunden. Aber man soll vielleicht sich nicht zu sehr an den Details in meinen Augen festmachen. Das kann man immer machen, aber ich glaube, der Film hat das Problem und die Gefährdung durchaus, wenn auch sehr verdichtet und etwas überzeichnet, beschrieben.
Ich hatte mal irgendwo wahrgenommen, im Prinzip, der Kessler-Effekt wird sehr drastisch übertrieben gezeigt in seiner Geschwindigkeit und so weiter. Aber letztendlich funktioniert es so, auch wenn es nicht ganz so schnell geht.
Und vor allem auch nicht in der Bahnhöhe. Und ja. Da kann man jetzt noch viel drüber in die Details gehen, aber ich denke schon, dass der Film sich durchaus lohnt, ihn sich anzuschauen, wenn man mit dem Problem sich auseinandersetzen möchte. Gleich kleine Werbung von meiner Seite dazu. Auch wir haben kurze Animationen deutlich kürzer und auch mit dem vergleichbar geringem Budget verglichen zu Hollywood produziert. Die findet man auf unserer ESA-Webseite oder auch bei YouTube, wo wir das Problem Raumfahrtrückstände auch darstellen. ohne Schauspieler in dem Fall. Time to Act wäre zum Beispiel eine Sache, nach der man suchen könnte.
Gut, werde ich auf jeden Fall auch bei dieser Episode mit verlinken. Beim Space Debris Office, ich hatte gerade wahrgenommen, ihr sorgt eben auch dafür, dass man Kollisionen eben vermeidet. Und es gäbe eben auch schon über 600 Kollisionsereignisse, die euch bekannt sind. Das sind also konkrete Auswirkungen, die Space Debris, also Weltraumrückstände, eben heute schon haben. Was sind Maßnahmen, die ihr unternehmt?
Bevor wir zu den Maßnahmen kommen, vielleicht noch kurz um die Zahl 600 oder etwas über 600 einzuordnen. Das sind Fragmentierungen gewesen, also umfasst Explosionen und Kollisionen, aus denen mindestens ein weiteres Rückstandsobjekt entstanden ist. Nicht alles davon waren zum Glück Kollisionen. Aber die Maßnahmen, um die Entstehung zu vermeiden, ist natürlich hier sehr, sehr wichtig. Weil wie bei allen Umweltproblemen, die sich mit Müll beschäftigen, ist Vermeidung immer besser und effizienter, als danach aufzuräumen. Das ist im Weltall nicht anders als auf der Erde. Und was kann man also tun? Seit einigen Jahren gibt es international abgestimmte Richtlinien, Guidelines, die Space Agencies miteinander entwickelt haben, im Konsensus übrigens, was auf internationaler Ebene durchaus einen Wert hat heutzutage, auch allgemein immer einen Wert hat. Und da sind zum Beispiel zu nennen, dass man Objekte nach dem Missionsende passiviert. Das heißt, die Energie, die vielleicht noch enthalten ist, entfernt. Das können Treibstoffreste sein, das können aber auch Batterien sein, die man entladen kann. Das können irgendwelche mechanischen Energie, wie zum Beispiel Drallräder sein, die man dann eben unschädlich in dem Falle macht. Es gibt dann auch die Anforderungen, aus dem Orbit herauszugehen. In den tiefen Bahnen hat man da zurzeit noch die Grenze von 25 Jahren nach Missionsende festgesetzt. Man sieht, dass man das kürzer machen müsste nach heutigen Kenntnissen, nach der Nutzung des Weltalls. Es gibt den Fall, dass man aus dem Orbit herausgeht, in den geostationären Bahnen anzuschauen. Da gibt es sogenannte Graveyard Orbits, wo man hingeht. Es gibt das dann Vermeidungsmaßnahmen, die sich auch auf die Konsequenzen richten, also zum Beispiel bei den Wiedereintritten von Objekten, sodass man schaut, dass die möglichst weitgehend verglühen in der Atmosphäre, sodass das Risiko am Boden gering ist. Es gibt verschiedene andere Punkte, die sich dann mit dem Entwurf und auch mit dem Betrieb von Satelliten beschäftigen, und da ist zum Beispiel auch Kollisionsvermeidung, aktive Kollisionsvermeidung zu nennen. Und das Ganze hat eben den Weg auch mittlerweile in Standards gefunden, in verbindliche Standards. Man kann das durchaus auch als eine Art Rechtsrahmen ansehen, dem man folgt. ESA übrigens möchte da noch etwas weitergehen. Wir haben uns das Ziel gesetzt, bei 2030, also in wenigen Jahren, in der Raumfahrt ist das eigentlich morgen oder übermorgen, keine Space Debris mehr zu generieren. Und dieses Ziel versuchen wir gerade in einer Nachführung unserer Richtlinien, unserer Entwurfsrichtlinien abzubilden. Und das ist gerade eins der Themen, das uns sehr, sehr stark beschäftigt. Und da gibt es sicherlich dann in wenigen Wochen oder Monaten noch viel mehr dazu zu erzählen, wenn das auf dem Tisch liegt.
Es gibt ja jetzt im Moment schon Gefahrensituationen oder potenzielle Gefahrensituationen, dass, wenn man merkt, dass ein Space Debris Partikel, ein Objekt in Gefahr läuft, mit einem anderen, vielleicht noch genutzten Objekt zu kollidieren. Das ist eine Sache, die ihr auch bei euch mit beobachtet und Maßnahmen empfiehlt, oder?
Genau so ist es. Man muss sich das ein bisschen wie Verkehrsmanagement vorstellen. Nur, dass es im Orbit ein bisschen komplizierter ist als am Boden. Und dass wir teilweise sehr oft Objekte haben, die passiv sind, also die sich nicht bewegen, die einfach zurückgelassen wurden. Ironischerweise sind das die einfachen Fälle, weil dann ist relativ klar, was man macht. Ja, dann schaut man sich deren Bahn an und schaut sich die eigene Bahn an und dann weicht man natürlich aus. Es wird zunehmend komplizierter, weil ein Großteil des Traffic, des Verkehrs, gerade in den tiefen erdnahen Bahnen, mittlerweile aktive Objekte sind. Da gibt es große Konstellationen, die ausgebildet werden. Es gibt auch viel mehr kleine Satelliten. Und wenn ich Kollisionsvermeidung mit einem aktiven Partner betreibe, dann komme ich in das Problem der Koordinierung meiner Aktivitäten herein. Also ich muss wissen, wer ist der andere Satellit? Was sind die Pläne des Orbits? Wird er die Bahn ändern? Und da muss man sich abstimmen. Und das und dazu gibt es erstaunlicherweise keine etablierte Technologie. Wir sind dabei, diese zu entwickeln. Aber das Problem haben wir im täglichen Missionsbetrieb schon heute. Und der Aufwand für solche Ausweichmanöver und diese vorzubereiten und auch zu implementieren, ist zum einen natürlich ökonomischer Art, also ich muss Personal vorhalten, ich muss Ressourcen vorhalten dafür. Aber auf der anderen Seite, wenn der Satellit seine Bahn verlässt und eine kurze Zeit auf einer anderen Bahn ist, kann er natürlich da nicht seinen originalen Missionszweck erfüllen. Und deswegen versucht man das natürlich so effizient wie möglich zu machen, zu automatisieren, aber auch durch bessere Koordinierung möglichst zu vermeiden. Natürlich, an erster Stelle steht immer noch die Sicherheit der Mission, aber es wird mehr, dass wir da machen müssen. Es wird sehr schnell mehr und deswegen auch nochmal Time to Act war nicht ohne Grund der Titel unseres kurzen Kurzfilms, den wir gemacht haben.
Ja, mir ist auf einer Website zu Weltraumrückständen der ESA eine Formulierung aufgefallen, die ich sehr deutlich fand, nämlich Catastrophic Degradation of the Low Earth Orbit Environment. Dort war ein Graph mitzusehen, der nicht linear nach oben ging, sondern eher exponentiell aussah. Es wird also sehr schnell mehr und besorgniserregend schnell mehr.
Ja, vielleicht sollte man, da wir jetzt ja alle Experten für exponentielle Kurven sind, das ist richtig, auch die Erkenntnis da einfließen lassen, dass sich exponentielles Wachstum am einfachsten kontrollieren lässt, wenn man möglichst zeitig das macht. Wenn man in den starken Anstiegen ist, dann hat man kaum noch Möglichkeiten, das zu kontrollieren. Und deswegen ist es genau richtig, was du gesagt hast. Man muss versuchen, dieses Anwachsen der auch kleinteiligen Schrottpopulationen zu vermeiden. Das geht nur durch zum einen konsequentes Umsetzen der Vermeidungsmaßnahmen und zum anderen aber auch durch Rückholen von Objekten, die das Potenzial haben, möglichst viele kleine Objekte zu generieren. Also gerade die in sehr stark genutzten Bahnen zurückgelassen wurden in der Vergangenheit, die müssen halt weg. Und da sprechen wir über aktives Rückholen, Active Debris Removal, und der Zusammenspiel zwischen konsequenter Vermeidung und gezieltes Entfernen von Risikoobjekten aus der Umgebung, das muss man in der Zukunft tun, weil das erlaubt uns dann zum Beispiel diesen Zero-Debris-Zugang umzusetzen in der Zukunft. Wo genau jetzt die Grenze ist zwischen Vermeidung und Active Removal, ist eine Frage, die Ingenieure beantworten können. Weil ich kann natürlich Vermeidungsmaßnahmen nie zu 100% umsetzen. Jedes technische System hat ein bestimmtes Ausfallrisiko. Und jetzt halt die Frage, ob ich mit 99% zufrieden bin oder mit 95% oder mit irgendwas dazwischen. Durch Einsatz von mehr Kosten kann ich das natürlich erreichen. Jetzt ist die Frage, wo hört es dann auf? Wo wird es dann nicht mehr ökonomisch? Und wo muss ich anfangen, mich auf die Dienstleistungen von Anbietern zu verlassen, die Rückholmissionen anbieten in der Zukunft? Und das ist genau die Strategie, die wir da verfolgen.
Bei den Richtlinien, die es jetzt gibt, international, haben alle Akteure, die, sagen wir, signifikante Mengen an Space Debris generieren können, das auch unterzeichnet und fühlen sich daran gebunden?
Also die Richtlinien, die ich da vorgestellt habe, sind Konsensus zwischen den Major Space Agencies, so würde ich das, oder so, glaube ich, so steht es auch drauf. Aber sie sind nicht rechtlich verbindlich. Also es sind Richtlinien. Es gibt kein internationales Weltraumrecht in dem Sinne, dass Raumfahrtrückstände da gezielt angesprochen werden und wie mit denen umzugehen ist. Und es ist leider so, dass ich persönlich jetzt glaube, dass der Weg dahin noch sehr lang ist und das Anwachsen der Population schneller ist, als dass wir einen internationalen Rechtsrahmen bekommen. Insofern ist es schon richtig, dass man da aktiver werden muss, diese Richtlinien, diese unverbindlichen Richtlinien, zum Beispiel in nationales Recht zu überführen. Und das ist ein Weg, den wir in vielen Ländern sehen. Es wird natürlich, und das ist die unschöne Geschichte, immer noch Möglichkeiten geben, wie man sich dem entziehen kann. Aber das ist so bitter das jetzt klingen mag, bei jedem Umweltproblem der Fall. Und aus meiner Sicht sind Raumfahrtrückstände ein weiteres Umweltproblem, das man nur global lösen kann.
Dann gibt's ja die Möglichkeit, Dinge zu entfernen, die schon oben sind, wo man das Problem Rückstände vielleicht ursprünglich noch nicht wirklich als Problem mitgedacht hat. Also eine Podcast-Episode wird noch folgen zum Deorbiting, zum Reentry von Aeolus, was ich eine ganz großartige Errungenschaft finde. Aber man sieht ja manchmal auch Animationen von Satelliten, die andere Satelliten quasi in Schlepptau nehmen und sie verglühen dann zusammen oder man schubst etwas in eine Richtung, wobei ich den Eindruck habe, das klingt etwas einfacher, als es in Wirklichkeit ist. Was sind da mögliche Konzepte, über die es sich auch nachzudenken lohnt?
Ja, vielleicht sollte ich da insbesondere ein Konzept vorstellen, das wir hier sehr, sehr stark im Rahmen des Weltraumsicherheitsprogramms der ESA verfolgen. Und das ist die erste Demonstration end-to-end, also über den kompletten Missionsrahmen, die gesamte Dauer des Rückholens eines Objektes. Und das haben wir als Auftrag an die Firma ClearSpace gegeben. Und mit der Mission ClearSpace 1 soll das in wenigen Jahren gezeigt werden. Das Objekt, was die entfernen, ist ein ESA-Objekt, das in der Tat zurückgeblieben ist. Das ist ein oberer Teil eines Adapters, einer Oberstufe, der halt den schönen Namen Vespa hat. Jetzt nicht mit dem Moped zu verwechseln, aber der Name ist identisch. Und in der Tat sind da einige technische Probleme anzugehen, aber die Firma ClearSpace tut das eben gerade. Das sind zum Beispiel das Starten, das Annähern an ein Objekt, der Fakt, dass das Objekt auch taumelt und dass man selbst taumelt, wenn man es mechanisch greift. Der Vorschlag von ClearSpace in der Tat hat Greifarme vorgesehen. Überträgt sich das Moment natürlich, man taumelt mit, dann muss man das stabilisieren, man muss kontrolliert die Bahn ändern und man muss dann auch sicherstellen, dass man zusammen mit dem Paket eben verglüht in der Erdatmosphäre. Das wird kommen. Das ist auf sehr gutem Weg. Aber es gibt natürlich auch noch andere Konzepte von anderen Anbietern. Es gibt beispielsweise Ideen, Satelliten mit Docking Plates auszurüsten, also Möglichkeiten, dass man gezielt sich annähern kann, was auch Möglichkeiten zum Reparieren von Satelliten gibt in der Zukunft oder zum Auffüllen zum Beispiel der Treibstoffe oder anderer Komponenten. Es gibt auch Möglichkeiten, das Ganze durch Übertragung von Impulsen über Laser oder kleine Ionenpartikel zu machen. Es gibt die Möglichkeit, ein Netz auszuwerfen. Es gibt die Möglichkeit, robotische Arme einzusetzen. Alles das ist vorgestellt. Teilweise wurden Einzelkomponenten davon auch demonstriert. Aber wie gesagt, die End-to-End-Demonstration ist bei uns das, worauf wir jetzt unsere Aktivität konzentrieren, und das wird in wenigen Jahren jetzt kommen.
Gezielt die Bahn verändern wäre jetzt mit so einem, dass man es mit etwas beschießt. Das klingt nicht nach etwas, das allzu viel Wucht ausüben kann. Redet man da von längeren Zeitraum, in denen man das täte?
Genau so ist das. Also das sind immer Sachen, das ist vielleicht auch ein Vorteil von Space, vom Orbit, dass man sehr kleine Änderungen machen kann, aber die sich natürlich dann aufakkumulieren, ja, und dann die Bahnänderung über die Zeit kommt. Das ist natürlich dann wiederum eine Anforderung, wenn man das für Kollisionsvermeidung zum Beispiel einsetzen möchte, dass man natürlich auch gute Planungsgrundlagen haben muss, dass man auch genügend Zeit hat. Ja. Autonomie wird da ganz wichtig werden, sodass man das nicht natürlich mit einem Operator am Boden permanent nachverfolgt, sondern dass man auch Entscheidungsprozesse autonom machen kann. Und da wird viel in den nächsten Jahren nötig sein in dieser Richtung. Das müssen wir uns gewahr sein, denn um nochmal auf die Nutzung des Orbits zurückzukommen, wir sehen da wirklich revolutionäre Änderungen, die zurzeit ablaufen. Wir hatten in der Vergangenheit typischerweise 80, 90, 100 Startereignisse pro Jahr. So, und diese haben vielleicht 100, vielleicht 150 Satelliten ausgebracht. Das war die Normalität vor 20 Jahren. Wenn wir jetzt schauen, haben wir die dreifache Menge an Starts pro Jahr. Und es werden mehr werden mit günstigeren Startsystemen. Und die bringen nicht nur immer nur einen Satelliten in den Orbit, sondern die bringen Dutzende, bis 50 Satelliten in den Orbit, sodass wir Gesamtzahlen haben, die in die Tiefenbahn gehen, von 2.000, 2.500 Satelliten pro Jahr. Und das muss man vielleicht vergleichen mit dem Fall, als ich hier angefangen habe, hatten wir insgesamt 1.000 aktive Satelliten. Und jetzt fügen wir jedes Jahr 2.500, vielleicht in der Zukunft noch mehr hinzu. Das sind Änderungen, die so nie da gewesen sind. Und gleichzeitig diversifiziert massiv die Betreiberlandschaft. Wir haben viele Staaten, die das jetzt mal machen. Es sind nicht mehr nur wie in der Zeit des Kalten Krieges zwei Länder, die aus militärischen oder geopolitischen Gründen Satelliten starten. Wir haben jetzt die Situation, dass Satelliten ein Teil unserer ökonomischen Infrastruktur geworden sind. Jeder von uns nutzt jeden Tag Satellitendaten, direkt oder indirekt, wissentlich oder unwissentlich. Aber ein Leben, wie wir es kennen, ohne Satelliten wäre heute eben nicht mehr möglich. Und diese Abhängigkeit ist natürlich dann auch eine Gefahr. Und die Infrastruktur zu schützen und auch so auszurüsten, dass sie verfügbar bleibt, um die Zukunft auch aus kommerzieller Sicht zu ermöglichen. Und diese drastischen Änderungen, die wir da sehen, sollten wir uns vielleicht ein bisschen mehr bewusst machen im täglichen Leben.
Lass uns mal eben kurz erwähnen, Satellitendaten im Alltag, also die Navigation im Auto. Der Wetterbericht ist sehr, sehr drastisch beeinflusst von Wetterdaten aus dem All, von Messungen aus dem All.
Mir fallen da noch ein paar mehr ein.
Ja, bitte.
Na, das sind die sicherlich, die einem sofort ins Auge fallen. Und vielleicht die etwas Älteren unter uns erinnern sich, dass ein Wetterbericht über mehr als einen Tag recht unzuverlässig war. Und jetzt denke ich, kann man das Wochenende auch eine Woche vorher schon planen. Also das ist deutlich besser geworden. Nein, aber was gibt's noch? Wenn wir über bestimmte Krisen denken, also Umweltkatastrophen, dann sind natürlich unterstützende Daten aus dem Orbit heutzutage essentiell. Also man kann innerhalb von sehr kurzer Zeit abschätzen, was ist passiert, wie viele Menschen sind betroffen, wie kann ich am besten helfen, wie muss ich vorgehen. Es gibt dann vielleicht mit Blick auf die Landwirtschaft die Beobachtung, dass wir heutzutage Landwirtschaft durchweg mit Satellitendaten unterstützen, wenn es darum geht, präzise Dünger auszubringen, präzise das Wachstum zu verfolgen, präzise zu schauen, wie entwickeln sich vielleicht die Preise, weil wie wird die Ernte ausfallen in bestimmten Gebieten der Welt. Und noch vieles mehr ist da möglich. Es ist auch vielleicht sogar noch etwas versteckter, wenn ich zum Beispiel an die Möglichkeit denke, im globalen Maßstab Uhren auf Mikrosekunden zu synchronisieren, dann ist das eine Anwendung, die zum Beispiel im Aktienhandel für die globalen Finanzströme weltweit durchaus relevant ist. Ja, und das ist eine Sache, die man ohne Satelliten so nicht anwenden kann. Um noch vielleicht etwas mehr in die Richtung zu gehen, das ist die Frage der generellen Nutzung von Erdbeobachtungsdaten im täglichen Leben. Nicht nur in der Landwirtschaft. Aber wenn ich zum Beispiel mir ein neues Grundstück suche, dann würde ich fast vermuten, jeder schaut sich da vorher ein Satellitenbild an, um zu schauen, wo liegt denn dieses Grundstück und wie nah ist denn die Autobahn oder andere Dinge, die wichtig sind. Nur als Beispiel.
Du hast viele, viele wichtige Sachen genannt und dann wird eben auch klar, warum man das schützen muss. Wie werden heute die Satelliten der ESA gestaltet, dass sie möglichst schon diesen selbstgesetzten Zielen entsprechen und wo will man mit Zero Debris 2030 hin?
Die erwähnten Richtlinien, die ich beschrieben habe, sind natürlich unter Mitwirkung von uns entstanden und deswegen setzen wir die natürlich auch sehr aktiv um. Das ist gleich das Erste. Wir haben interne Entwurfsrichtlinien oder auch Richtlinien zum Betrieb der Satelliten, die diese Vermeidungsstrategien komplett umsetzen. Leider ist es aber auch so, dass, wie ich beschrieben habe, aus heutiger Sicht diese Richtlinien nicht mehr ausreichend sind. Und deswegen haben wir uns ja das Ziel gesetzt, bei 2030 neutral zu sein, also keinen Debris mehr zu generieren. Und worauf es da ankommt, ist, dass man möglichst zeitig im Entwurfsprozess anfängt. Also bei den ersten Reviews, bei den ersten Entwurfsdiskussionen ist die Frage Raumfahrtrückstände, Space Debris immer mit auf der Agenda. Die Ingenieure, die den Satelliten entwerfen, müssen zeigen, dass sie zumindest vorgesehen haben, das zu adressieren. Sie müssen nachweisen, wie sie es machen wollen, mit welchen Technologien. Und sie müssen natürlich auch sagen, wenn das noch nicht der Fall ist, wie sie die Technologie entwickeln wollen, sodass ihr Satellit das umsetzen kann. Ja, und wenn es dann zum Betrieb kommt, ist es natürlich so, dass wir die nur betreiben, wenn wir auch ein Konzept für Kollisionsvermeidung umgesetzt haben. Und wenn es zum Missionsende kommt, ist natürlich die Frage des Risikos am Boden auch zu zeigen. Und das muss man möglichst zeitig angehen, aber man muss auch zeigen, dass man die Ressourcen und die Möglichkeiten der Unterstützung vorgesehen hat, sodass es nicht zu Schäden am Boden kommen kann.
Was sind Vorgehensweisen, um Space Debris an der Stelle zu vermeiden? Also im Prinzip bedeutet das, es verschwindet ja nicht einfach so, sondern der Weg führt letztlich ins Verglühen in der Atmosphäre.
Das ist vollkommen richtig. Man hat dann üblicherweise zwei Möglichkeiten. Entweder Ich habe einen sogenannten unkontrollierten Wiedereintritt des Satelliten. Dann muss ich allerdings zeigen, dass ich bis auf ein Restrisiko verglühe. Man nennt das dann übrigens sogar Design for Demise, dass man entwickelt Technologien oder man versucht Materialien zu verwenden, die eben verglühen, sodass gar keine Fragmente den Boden erreichen. Dann gibt es dann gewisse Grenzen, die man einhalten muss. Und das andere, wenn man aus verschiedenen Gründen das nicht erreichen kann, es kann zum Beispiel sein, dass man bestimmte Optiken verwendet, die so massiv sind, dass diese Materialien eben nicht verglühen, nur als Beispiel, dann bleibt eben als Option eben der kontrollierte Wiedereintritt, im Gegenteil zum unkontrollierten. Und dann sucht man sich ein bestimmtes Gebiet aus, was frei von Schiffs- und Flugverkehr ist, wo auch keine Landmassen sind, und zielt dann gerade dahin und versucht dann dort wieder einzutreten. Das ist zum Beispiel im Südpazifik der Fall.
Reicht es auch aus, wenn man ein Raumfahrzeug irgendwo dorthin bringt, wo es von alleine irgendwann verglühen wird, dann eben unkontrolliert? Oder ist das Ziel bei euch schon so, dass ein unkontrollierter Wiedereintritt ein super geringes Risiko hat oder eben nach Möglichkeit jeder Wiedereintritt ein kontrollierter ist?
Das Problem ist das Irgendwann, was du da gesagt hast. Also es gibt ja Anforderungen, dass man aus dem Orbit herausgehen muss. Man darf eben nicht zu lange im Orbit bleiben, weil wenn man das tut, dann ist man natürlich ein Risiko für alle anderen, dass man fragmentiert, sodass sich der Satellit in viele Fragmente zerteilt. Und die Restatmosphäre führt dazu, dass der Bahnabstieg in den tiefen Bahnen innerhalb von, je nachdem, wenigen Jahren bis Jahrzehnten erfolgt. Also ich müsste dann in Bahnen gehen, wo ich dann das vermeiden würde. Und dann bin ich natürlich dort ein Fragmentierungsrisiko. Also man muss zwei Sachen gegeneinander ausspielen. Man muss zwei Sachen gegeneinander abwägen. Das ist vielleicht besser formuliert. Das ist das Risiko für Fragmentierungen. Und das muss man über die gesamte Lebensdauer anschauen. Nicht nur die Betriebsdauer, sondern die gesamte orbitale Lebensdauer. Und das muss man abwägen gegen das Risiko am Boden. Ja, und wenn man eben nicht zeigen kann, dass man vollständig genug verglüht, bleibt eben dann nur noch der Entwurf des Satelliten mit kontrolliertem Wiedereintritt. Und das heißt natürlich in Konsequenz extra Treibstoff mitnehmen oder andere Möglichkeiten vorsehen. Das macht es nicht billiger, sicher, aber das ist mittlerweile der Standard, den wir da verfolgen.
Ja gut, und Vermeidung ist
Vermeidung halt, ist besser?
Absolut.
Als Aufräumen.
Genau. Wie sieht es bei euch im Space Debris Office aus, wenn eine Kollision droht? Meldet sich irgendwie ein Rechner und sagt, hallo, ich habe da was entdeckt, da ist Gefahr im Verzug? Oder was passiert bei euch? Wie findet ihr das heraus, dass es ein Problem gibt?
Das ist in der Tat so. Wir haben da eine Infrastruktur vorrätig, die regelmäßig basierend auf den bekannten Kataloginformationen und unseren eigenen Bahnen die Risiken für unsere Satelliten abschätzt und da so eine Art Wetterbericht oder Vorhersage erstellt. Wenn jetzt ein bestimmtes Risiko überschritten wird und zusätzlich der Zeitrahmen bis zu diesem Ereignis zu klein ist, dann wird dieses Ereignis genauer angeschaut von einem Kollegen. Kollegin. Und wenn sie dann zu einem Ergebnis kommen, dass es wirklich so ist, treffen wir uns für eine Abstimmung mit den Kollegen aus dem Betrieb, also den Operators des Satelliten und der Flugdynamik. Und dann wird eine Vermeidungsstrategie entwickelt. Die wird dann auch geprüft, sodass sie kein neues Risiko einfügt. Also man will ja nicht ausweichen und in ein größeres Problem hineinrennen. Das wäre natürlich sehr kontraproduktiv. Und dann wird der Zeitrahmen festgesetzt und dann wird das implementiert. Und dann wird halt geschaut, dass man danach eben wieder in die originale Bahn zurückkommt. Und das ist tatsächlich ein 24/7 rund um die Uhr betriebenes Prozess, wo wir mehrere Leute sich da abwechseln natürlich. Und das läuft an jedem Tag, das läuft an jedem Wochenende, das läuft an Weihnachten, das läuft an Ostern, in den Ferien, das ist immer der Fall.
Also es sitzen eigentlich immer Leute da und passen drauf auf, dass ob es Alarm gibt und ob irgendwo reagiert werden muss.
Das ist in der Tat so. Wir haben die natürlich nicht permanent da sitzen und nichts tun. Es gibt immer was zu tun, natürlich. Aber die sitzen auch nicht immer im Büro. Wir haben das mittlerweile so weit automatisiert, dass die Entscheidungsprozesse natürlich durch geeignete Tools auch unterstützt werden. durch Visualisierungen, durch Verdichten von Informationen, da kann man viel machen. Und wir sind jetzt eigentlich an dem Punkt angekommen, dass wir da nicht mehr weiterkommen in der Automatisierung. Wir schauen jetzt natürlich in die Möglichkeiten, die zum Beispiel künstliche Intelligenz uns da geben und die Entscheidungsprozesse zu unterstützen. Das ist nicht so einfach. Wir schauen natürlich auch in die Möglichkeiten, dass wir mehr Daten verwenden oder auch verdichtete Daten verwenden mit geringeren Unsicherheiten. Und damit entwickelt sich der Prozess immer weiter. Als ich damit angefangen habe, vor 20 Jahren das zu machen, hatten wir nur eine Vorhersage pro Tag und dann haben wir uns zurückgelehnt und auf den nächsten Tag gewartet. Das hat sich doch sehr geändert, muss ich sagen.
Wie oft kommt es vor, dass jemand nachgucken muss und dass man wirklich sagen würde, oh, das könnte ein Problem, wirklich ein Problem sein?
Wir haben zurzeit etwas mehr als 20 Satelliten, die wir mit diesem Kollisionsvermeidungsprozess abdecken. Und durchschnittlich zweimal im Jahr muss ein Satellit ausweichen. Man muss dazu aber wissen, dass wir natürlich mehr planen, als wir tatsächlich machen, weil Informationen werden immer besser. Wir müssen natürlich für den schlechtmöglichsten Fall vorbereitet sein. Das heißt, dass wir circa 4 bis 5 Mal mehr Planungen haben, als wir tatsächlich durchführen. Wenn man das jetzt zusammen sagt, also 20 Satelliten, zweimal im Jahr jeder, 5 Mal mehr in der Vorbereitung, sieht man, dass man eigentlich permanent irgendein Ereignis eskaliert und der genauen Nachverfolgung zugeführt ist.
Ja, und wahrscheinlich muss man sich eben im Jahr auch ein bisschen häufiger vorbereiten, weil wir sprechen ja von Maßstäben, von Zentimetern, von Objekten von Zentimetern, deren Bahn man kennt, und einem Satelliten, der vielleicht so ungefähr ein Quader ist von ein paar Meter mal ein paar Meter mal ein paar Meter oder so.
Ja, das ist nicht ganz so das Problem. Also das Problem sind eher die Genauigkeiten der Bahnen.
Das meinte ich. Ja. Also man kann nicht mit diesen relativ kleinen Zahlen rechnen, sondern da gibt's ja mit Sicherheit eine Streuung, dass man nicht sagen kann, dieses 1 Zentimeter große Objekt wird genau durch diesen 1 Zentimeter großen virtuellen Schlauch fliegen, sondern das ist ja wahrscheinlich irgendwo eine Streuung drin von, keine Ahnung, wie groß mag die sein?
Vollkommen richtig. Also man kann über Tage das teilweise gerade durch die Einflüsse der Restatmosphäre nur auf Hunderte von Metern genau
vorhersagen.
Desto näher man an die Zeit herankommt, desto weniger wird das. Aber man spricht immer noch über mehrere Zehner Meter in der Genauigkeit. Und dann, man weiß halt nur, irgendwo in diesem Volumen befinde ich mich. Deswegen ist immer die schlechte Antwort auf die Frage, wie eng war es denn am Ende? Die richtige Antwort ist eigentlich nur, ich kann dir das nur sagen, wenn wir einen Treffer haben. Alles andere sind immer nur Wahrscheinlichkeiten. Ja. Nur wenn wir uns wirklich treffen, dann kann ich dir sagen, die Distanz war null.
Wie geht's denn in der Zukunft weiter?
Ja, also da gibt's einiges, was auf uns zukommt. Das große Thema ist natürlich die Zunahme des Space Traffic und die Koordinierung des Space Traffic oder Space Traffic Management ist das Thema, was kommen wird. Wir haben autonomes Fahren auf der Erde, wir haben vielleicht auch autonomes Fliegen bald, also warum sollten wir nicht auch autonome Satelliten haben? Da wird sicherlich hingehen. Der Weg ist durchaus nicht einfach, aber er wird nötig sein, dass wir den lösen, weil ohne dass wir das adressieren, werden wir in sehr, sehr große Probleme kommen, bis dahin, dass wir die Ressource Space nicht mehr nutzen können. Und wir werden Raumfahrtrückstände nie vollständig beseitigen können, aber wir werden sicherlich und hoffentlich die Möglichkeit haben, damit leben zu können.
Also das ist tatsächlich ein Satz, den möchte ich nochmal kurz eben herausstellen, dass wir die Ressource Weltraum nicht mehr nutzen können. Das ist eine reale Gefahr, wenn wir so weitermachen wie bisher.
Das ist richtig. Zum einen müssen wir uns vorstellen, dass Raum eine Ressource ist, die geteilt ist. Und es gibt natürlich bei vielen geteilten Ressourcen das Problem, dass die Übernutzung durch Einzelne zum Schaden von allen anderen führt, bis dahin, dass die Ressource nicht mehr zur Verfügung steht.
Sind da die sogenannten Mega-Constellations ein besonderer Faktor oder einfach ein Faktor von vielen?
Es sind nicht der Faktor. Also man muss bei den großen Konstellationen sicherlich wissen, die gibt es erst seit kurzer Zeit. Wenn die natürlich unaufgeräumt zurückbleiben nach ihrem Missionsende, sind sie ein riesiges Problem. Aber soweit sind wir noch nicht. Zurzeit werden die betrieben und sie werden sehr gut betrieben. Also natürlich ist es auch im eigenen Interesse eines Konstellationsbetreibers, dass er möglichst wenig Probleme schafft, weil er natürlich zuerst betroffen ist. Wir werden in der Zukunft aber mehrere Konstellationen sehen, wir werden aber auch mehr Kleinsatelliten sehen, wir werden mehr Nutzer sehen und die müssen alle miteinander klarkommen, die müssen sich koordinieren. Und so, wie wir das zu heute machen, durch gegenseitiges Anrufen oder Teilen von Orbit-Informationen, ist es einfach nicht mehr handhabbar in diesem Szenario. Damit müssen wir vielleicht anfangen, auch Ressourcenmanagement zu betreiben. Denn es macht durchaus einen Unterschied, ob ich einen kleinen 10 cm großen Satelliten bei 200 Kilometer Bahnhöhe haben, wo er innerhalb von Tagen oder wenigen Wochen aus dem Orbit wieder verschwinden wird. Oder ob ich einen großen Satelliten habe, der mitten in einer Konstellation herumhängt und dann vielleicht da nichts mehr machen kann. Das sind durchaus Szenarien, die beide möglich sind und aber unterschiedlich viel von der Ressource Space verbrauchen. Und wir denken in den Entwicklungen, die wir haben, dass ein Messen des Verbrauches an der Ressource Space nötig sein wird. Dazu gibt es mittlerweile Ansätze und auch Tools, die das sichtbar machen. Und wir hoffen natürlich, dass diese ein wichtiger Baustein werden für ein zukünftiges Traffic-Management-System.
Da wünsche ich viel Erfolg bei. Vielen Dank.
Gerne. Dankeschön.
Vielen Dank an Dr. Tim Flora für das Gespräch. Am gleichen Tag führte ich beim ESOC noch ein weiteres Interview. Da ging es dann um ein verwandtes Thema, es ging um den assistierten Wiedereintritt des Satelliten Aeolus. Was es damit auf sich hat und warum das eine sehr, sehr spannende Geschichte war, darum geht's in der nächsten Episode und die wird sehr kurzfristig folgen, vermutlich innerhalb von einer Woche. Wie immer habe ich in den Shownotes zu dieser Episode Links zu weiterführendem Material zusammengetragen. Dieses gibt es im Web unter aufdistanz.de bei dieser Episode.
Auf Distanz ganz nah.
Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte euch Lars Naber. Auf Distanz ganz nah, wie immer, das ist die Rubrik über den Podcast selber. Die Fahrt nach Darmstadt im September habe ich zu einem sehr großen Teil durch Unterstützung von HörerInnen finanziert. Darum auch dieses Mal vielen, vielen Dank an alle, die diesen Podcast finanziell unterstützen. Die Aufnahme dieser Episode war, wie schon erwähnt, im September. Ich hatte an diesem Tag bei der ESA die Möglichkeit, 4 verschiedene Interviews aufzuzeichnen. Mit dieser Episode über Raumfahrtrückstände ist nun das 2. davon erschienen. In der nächsten Episode erscheint, wie schon erwähnt, das 3. Interview und damit wird meine Liste von bereitliegenden Interviews allmählich kleiner. Ich habe also wieder eine ganze Reihe von Anfragen verschickt und habe auch noch viele Themenideen offen. Also es geht immer weiter. Aber erstmal geht es in der nächsten Episode um das Deorbiting des Satelliten Aeolus. Der Satellit wurde kontrolliert zum Wiedereintritt in die Erdatmosphäre gebracht, obwohl er für diese Manöver eigentlich gar nicht gedacht war. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.